Herzlich willkommen, vor allem nochmal an die, denen ich noch nicht persönlich Hallo gesagt habe und auch jetzt Hallo an alle Livestream-Zuschauer. Die Gabi hat es gesagt, wir starten heute eine neue Predigtreihe, die Predigtreihe Alles steht Kopf. Kannst du die erste Folie nochmal ranwerfen? Genau. Und als Aufhänger dienen die Filme von Disney, von Pixar. Gibt es jetzt mittlerweile ja zwei Teile und es geht einfach um den Umgang mit unseren Gefühlen. Und so werden wir uns jetzt die nächsten Wochen beschäftigen und werden heute Morgen eine Einführung haben ins Thema und uns dann die ersten Gefühle, Freude und Kummer anschauen. Und dann werden wir Stück für Stück die einzelnen Gefühle dann durchgehen. Und wir werden jetzt am Anfang erstmal einen Videoclip anschauen aus dem Film und da erstmal so die unterschiedlichen Gefühle und Emotionen kennenlernen, so wie sie in den Filmen dargestellt werden. Was wären wir ohne Gefühle? Gefühle zu haben ist etwas Großartiges. Was wäre das Leben ohne Freude, wenn wir uns nicht freuen könnten, wenn wir keine Vorfreude hätten, wenn wir nicht auf was gespannt sein könnten? Aber auch die Fähigkeit zu trauern ist was Wichtiges. Trauer ist wichtig, um Dinge zu verarbeiten. Trauer hat was Befreiendes, was Reinigendes. Und auch die Emotion Angst ist ja nicht nur negativ, sondern Angst, sie bewahrt uns vor Gefahren. Sie bewahrt uns davor, leichtsinnig zu sein, Dinge zu tun, die wir besser nicht tun sollten. Und wütend zu sein, wenn man sieht, dass es irgendwann nicht gerecht zugeht, ist auch etwas Gutes, gegen Ungerechtigkeiten aufzustehen, aktiv zu werden. Als Jesus diese Tempelreinigung vornimmt und die Geldwechsler da rausschmeißt, da spricht die Bibel sogar von einem heiligen Zorn, einen heiligen Zorn, also positive Wut. Und selbst Ekel, ich finde, das wird in dem Film so schön zum Ausdruck gebracht, selbst die Emotion Ekel hat seine positiven Seiten. Ich habe uns gerade das Leben gerettet. Dann sagt der Film so schön, sie beschützt uns davor, vergiftet zu werden, körperlich und gesellschaftlich. Okay, Brokkoli wäre jetzt vielleicht kein Gift, aber ich finde es so schön zum Ausdruck gebracht, auch gesellschaftlich, dass wir sagen können, hey, dieses Verhalten, das widert mich an, da mache ich nicht mit, da distanziere ich mich davon. Und ohne Gefühle wären wir kalte, emotionslose Roboter. Gefühle, sie machen uns zu Menschen. Gabi hat das am Anfang so schön gesagt, sie sind die größte, lebendigste Kraft in uns drin. Vielleicht können wir ein bisschen runterdrehen, dass ich nicht so arg hallig bin. Ein bisschen weniger tut es auch, glaube ich. Genau. Und auch Jesus, unser Vorbild, er hatte all diese Gefühle gehabt. Okay, ich bin mir nicht so sicher, ob Jesus wirklich Langeweile und Scham hatte. Ist für mich schwierig, da irgendwie dran anzudocken. Aber wir sehen, dass er zum Beispiel auch vom Teufel versucht worden ist, im Bereich Neid und so weiter und so weiter. Aber die anderen Emotionen, die hat er sicherlich alle gehabt. Die Bibel, die zeigt uns das deutlich, dass Jesus voller Emotion war, weil er ganz Mensch war. Er war voller Herz und mit ganzem Herzen stets bei der Sache. Und seine Jünger, die haben das mit ihm gemeinsam durchlebt. Gefühle sind also in erster Linie etwas Gutes. Aber wenn sie komplett alleine die Kontrolle übernehmen, dann wird es schwierig. Wenn plötzlich die Gefühle mal mit uns durchgehen und wir dann Dinge tun, die wir nachher eigentlich bereuen und dachten, warum habe ich so reagiert? Was war da los? Wieso habe ich da nicht reifer reagiert in dieser Situation? Warum habe ich da nicht einfach irgendwie ruhiger reagiert? Warum habe ich da nicht einfach so und so gehandelt? Weil die Emotion mit einem irgendwie durchgegangen ist und man da wie übermannt wurde. Und wenn Angst uns lähmt oder auch bei unkontrollierter Wut, da ist es ja natürlich offensichtlich, dass es nicht gut ist, wenn die Gefühle alleine die Kontrolle übernehmen. Aber tatsächlich ist das bei allen Emotionen der Fall, sogar bei Freude. In der Psychologie, da gibt es den Begriff Hedonie. Hedonie. Und das bedeutet, wenn eine Person überschwängliche Freude empfindet, so stark, dass alle anderen Emotionen wie ausgeblendet werden. Und es kann dann gehen bis hin zu einer Psychose oder sogar zu einer Manie, wenn die Freude zu stark wird. Und deswegen ist es nicht gut, wenn eine Emotion alleine steuert. Es braucht alle Emotionen. Es braucht ein gesundes Gleichgewicht. Und das ist ein Aspekt, was in diesen Alles steht Kopffilmen eigentlich sehr gut herausgearbeitet wurde. Aber ein wesentlicher Aspekt fehlt natürlich in den Filmen. Nämlich Gefühle, sie sollten nicht die Leitung und die Führung unseres Lebens übernehmen. In den Filmen ist es so, dass immer irgendeine Emotion hat jetzt gerade die Leitung. Wir gucken uns Folie 2 kurz die Struktur an. Folie 2, genau. Wart kurz, bis du soweit bist. Kurze Verschnaufpause, trinke ich so lange einen Schluck. Der Beamer ist aber noch an, gell? Also gut, okay, ich sag's euch so, aber es wäre schön, wenn es nachher noch laufen würde. Genau, es ist so, wir werden, als erstes werde ich eine kleine Einführung machen in die Predigtreihe, wo wir uns generell mit den Gefühlen beschäftigen, was auch für alle Gefühle gilt, die wir dann noch besprechen werden. Und der Punkt heißt, von was lässt du dich leiten? Und das wird ungefähr die Hälfte der Predigt einnehmen, also keine Panik, wenn ich so lange im ersten Punkt bin. Und dann die zweite Hälfte der Predigt, da gucken wir uns dann Freude und Kummer an, das Zusammenspiel von Freude und Kummer und dann auch noch ein paar Gedanken zu dem, was die Bibel nennt, die Freude am Herrn. Folie 3. Genau, Gefühle sind gute Lebensbegleiter, aber schlechte Lebensleiter. Gefühle sollten nicht die Leitung und die Führung unseres Lebens übernehmen. Sie sind sehr gute Lebensbegleiter. Wir brauchen sie, aber sie sind schlechte Lebensleiter. Und die Frage ist, welchen Platz nehmen Gefühle in deinem und in meinem Leben ein? Manchmal habe ich schon gehört, in der Seelsorge natürlich auch, und wenn Menschen sagen, ich konnte gar nicht anders. Ich musste meinen Gefühlen freien Lauf lassen. Dieses Gefühl war so stark, es ging nicht. Ich musste diesem Gefühl einfach nachgeben. Und wenn es da irgendwie um ein Stück Kuchen geht, ist das ja noch relativ harmlos. Aber wenn es dann in Richtung Fremdgehen oder Ehebruch geht, dann ist das ziemlich dramatisch. Und wenn wir, der Grund, warum wir Menschen sagen, ich lasse meinen Gefühlen freien Lauf, ich konnte gar nicht anders, das Gefühl war zu stark, ich musste dem nachgehen. Das ist der Grund, warum viele Beziehungen kaputt gehen oder warum auch Beziehungen zerstört werden aus diesem Grund. Manchmal ist es so dargestellt, so als ob wir nicht Gefühle hätten, sondern als wenn wir selber Gefühle wären. Ich bin dieses Gefühl, ich bin diese Emotion. Und deshalb ist es so wichtig, dass nicht unsere Gefühle uns kontrollieren, sondern dass wir unsere Gefühle unter Kontrolle bringen. Und natürlich, der Film beschreibt, ihr habt das gesehen, beschreibt ein kleines Kind. Und natürlich ist es als Kind nochmal anders. Als Kind, da ist man seinen Gefühlen viel mehr noch ausgeliefert. Als Kind kann man kaum seine Gefühle kontrollieren. Aber wenn wir älter werden, als reife Persönlichkeiten, da wäre es gut, wenn wir das nach und nach lernen würden, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen. Und deshalb braucht es eine andere, ich habe es hier genannt, eine andere Leitungsstrategie für unser Leben. Folie 4, da sehen wir es nochmal. Genau, und ich zäume das gleich von hinten auf, aber die Leitungsstrategie bedeutet die Linie Glauben, Gedanken, Gefühle, Leben. Also damit ihr seht, wo sich so diese Gefühle einordnen, das ist eine Linie, die wie gesagt auch für alle Emotionen dann gilt. Unser Leben, also Leben bedeutet, so wie wir leben, was unser Leben ausmacht, unsere Taten, unsere Handlungen, all das, was da damit reinspielt. Und unser Leben, es wird natürlich beeinflusst von unseren Gefühlen. Aber Gefühle, sie sind ja nicht einfach irgendwie so da. sondern Gefühle, sie kommen ja auch irgendwo her. Und unsere Gefühle, sie werden beeinflusst von unseren Gedanken. So wie du Dinge wahrnimmst, wie du Dinge reflektierst, wie du Dinge auch einsortierst, die in deinem Leben passieren. Und gesunde Gefühle entstehen durch gesunde Gedanken. Ich habe diese Woche was Schönes erlebt mit meiner Tochter. Und zwar, es ist immer so, wenn ich von ihr die Hausaufgaben kontrolliere, dann ist das nicht ganz spannungsfrei. Weil auch manchmal, wenn nur wenig Fehler drin sind, dann das dazu führt, wenn ich ihr das dann sage, was da für Fehler sind und so, dass sie dann emotional dann ziemlich aufgebracht ist und jetzt muss sie noch korrigieren, sie dachte, sie ist fertig und sie muss dann nochmal ran und so weiter. Und diese Woche war es so, dass ich gesagt habe, hey, du hast das echt gut gemacht, da sind nur 3 kleine Fehler drin und sie guckt mich an und sagt, ja Papa, 3 kleine Fehler sind doch eigentlich nicht so schlimm. Sag ich, ja, richtig, richtig. Ich habe gedacht, danke, Gott. Weil in der Situation davor es anders war. Da hat ein kleiner Fehler gereicht, um das emotional anders zu verarbeiten. Und was ist passiert? Ihre Gedanken haben sich verändert und dadurch hat sie auch ganz andere Emotionen gehabt. Unsere Gedanken beeinflussen unsere Emotionen. Okay, aber wie bekommen wir jetzt unsere Gedanken unter Kontrolle? Ist denn jemand selbst Herr über seine Gedanken? Bis zum gewissen Grad schon. Aber manchmal, da denken wir an Dinge, an die wollen wir eigentlich gar nicht denken, oder? Da sagen wir, Mensch, ich kriege einfach diesen Gedanken nicht aus meinem Kopf raus. Und wir merken, dass es schwierig ist, auch Gedanken in den Griff zu bekommen. Aber auch Gedanken, sie kommen irgendwo her. Wie interpretierst du denn deine Realität, das, was um dich rum ist? Wie sortierst du ein in deinem Leben, was gut, was schlecht ist, was richtig und was falsch ist? Und das kommt von deinem Glauben. Und damit ist jetzt nicht nur der christliche Glauben gemeint, sondern erstmal allgemein Glaubensüberzeugungen, Glaubenssätze, da spielt Prägung mit rein, Erziehung und so weiter. Und im zweiten Film von Alles steht Kopf ist es auch so, da gibt es nicht nur die Emotionen und die Gefühle, sondern da gibt es auch so ein Konstrukt, was da in Riley drin ist. Und das sind genau diese Glaubenssätze. Zum Beispiel, ich bin eine gute Freundin. Ich lasse meine Freunde nicht im Stich. Das ist so ein Glaubenssatz, was dazu reinspielt. Oder ich weiß, dass ich mich auf Freunde verlassen kann. Also Glaubenssätze. Ich mache ein Beispiel. Wenn du selber von dir glaubst, ich bin ein Versager, dann wird das deine Gedanken prägen. Eine ganze Generation war von einem bestimmten Vaterbild geprägt. Wenn ich etwas leiste, dann wird mein Vater stolz auf mich sein. Ich muss mir die Liebe meines Vaters muss ich mir verdienen. Und wenn ich was gut mache, dann wird er stolz auf mich sein. Oder? Das kennen, glaube ich, einige. Bestimmte Generationen kennen das. Und das macht natürlich was mit deinen Gefühlen. Und das ist auch etwas, was natürlich dann auch logischerweise auch dein Gottesbild, das vom Bild vom himmlischen Vater natürlich auch prägt. Und ganz anders ist es, wenn ich glaube, mein Vater liebt mich, unabhängig von dem, was ich leiste. Auch wenn ich versage, darf ich mit meinem Versagen zu meinem Vater kommen. Und er liebt mich auch, wenn ich mit einer 5 oder was weiß ich was mal nach Hause komme. Er liebt mich unabhängig von meiner Leistung. Also unser Glaube, diese Glaubenssätze, sie prägen unsere Gedanken. Und daraus gehen Gefühle hervor, die dann unser Leben beeinflussen. Negativ wie positiv. Und deshalb ist es so wichtig, was wir glauben, was wir für Glaubenssätze haben. Und wir Christen, wir glauben an die Bibel. Wir glauben an dem, was in der Bibel steht. Und wir wollen unsere Überzeugungen nicht von der Welt bekommen, von der Gesellschaft und von dem, was da gerade los ist, von dem, was da irgendwie prägend ist, sondern wir wollen uns prägen lassen von dem, was in der Bibel steht, von dem, was im Wort Gottes steht. Und ich möchte mich prägen lassen von dem, wie Gott mich sieht, wie Gott über mich denkt, was er über mich sagt, wie er mich sieht und auch wie Gott die Welt sieht, wie Gott die Welt wahrnimmt. Wir haben da auch schon ganz spannende Predigtreihen gehabt, auch im letzten Jahre. Die Predigtreihe über Daniel zum Beispiel. Wie lernst du es unangepasst zu leben und so weiter. Also gute Predigtreihen, die genau das gezeigt haben, wie hochaktuell so ein altes Buch, wie zum Beispiel das Daniel-Buch in der Bibel, hochaktuell in unsere heutige Zeit hineinspricht. Und da kann man so viel Wertvolles und Gutes davon ableiten. Folie 5. Römer 12, Vers 12 steht, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Und wenn du falsche Gedanken hast, dann brauchst du göttliche Gedanken. Also was könnten so falsche, also die Bibel, die beschreibt uns, als wir sind Könige und Priester. Wenn du denkst, ich kann nichts, ich bin nichts und so weiter, die Bibel sagt was anderes über dich. Sie sagt, du bist ein König und ein Priester. Und wenn du Schrottgedanken hast, dann brauchst du Gottgedanken. Da gibt es so viele Beispiele in der Bibel, auch wie Gott Menschen begegnet ist. Gideon, der ein Angsthase war und dem Gott begegnet und sagt, du bist mein starker Held. Mighty Warrior, sagt er im Englischen zu ihm. Ich habe schon oft als Beispiel gebracht, wenn Menschen sagen, meine Eltern haben mir das offen gesagt, ich war kein Wunschkind, ich war halt ein Unfall. Aber Gott sagt was anderes. Gott sagt, ich habe dich in deinem Mutterleib, im Leib deiner Mutter, habe ich dich gebildet. Ich habe dich schon geliebt, noch ehe du Gestalt annahmst. Das sind andere Gedanken. Und es wäre so wichtig und wertvoll, wenn wir uns selber mal durch Gottes Augen sehen könnten. Ich glaube, wenn wir uns selber betrachten könnten, durch Gottes Augen, so wie er uns sieht, das würde so viel in unserem Leben verändern und würde auch so viele Wunden auch heilen, dass wir uns sehen können durch Gottes Augen. Deswegen ist es auch ganz oft so, dass Gott auch Menschen der Bibel andere Namen gegeben hat. Kam auch immer mal wieder vor, weil es mit Identität zu tun hatte. Ab jetzt heißt du Abraham, Vater vieler Völker und so weiter und so weiter. Gott hat Namen verändert, weil er gesagt hat, so sehe ich dich und deswegen sollst du so und so heißen. Genau. Folie 6. Gefühle sind meine Lebensbegleiter, aber Jesus, er ist mein Lebensleiter. Wir haben irgendwie auf Instagram so ein Foto gesehen, wo jemand da Jesus mit rein gefotoshoppt hat und ich finde, das ist ein gutes Bild. Jesus soll derjenige sein, der am Steuer ist. Ich hätte es noch ein bisschen besser gefunden eigentlich, wenn Jesus steuern würde und alle Emotionen wären so ein bisschen so super. Klasse, mach du das, du kriegst es besser hin. Aber genauso ist es ja nicht. Ne? Manchmal steuern unsere Emotionen dagegen und Jesus muss sagen, ich nehme das mal in die Hand. Und Jesus, er soll die Kontrolle über mein Leben übernehmen. Ich werde nachher noch ein paar Sachen dazu sagen. Das heißt nicht, dass das alles super easy und einfach ist. Wir kommen da noch drauf. Aber Jesus, er kennt sich aus mit Gefühlen, weil er selbst Gefühle hatte. Und da habe ich ja schon ganz oft drüber gepredigt, da wird man jetzt heute nicht so tief reingehen. Aber mal kurz Folie 7, wo das auch nochmal beschrieben steht. In Hebräer 4, 5 bis 16 heißt es, doch er gehörte nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Uns fehlt manchmal Verständnis. Uns fehlt manchmal Mitleid. Aber nicht so Jesus. Denn Jesus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Doch im Gegensatz zu uns hat er noch nie gesündigt. Er tritt für uns ein, daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Jesus hatte dieselben Gefühle gehabt wie wir, weil er ganz Mensch war. Und doch hat er nie gesündigt. Wahnsinn. Das bedeutet, er wusste, wie er mit seinen Gefühlen umgehen musste. Er hielt seine Gefühle unter Kontrolle. Und deshalb ist Jesus unser Vorbild. Ich frage mich schon, wie war das, ich habe mich schon oft darüber Gedanken gemacht, wie war das im Kindesalter? Da wird Jesus ja bestimmt mal unartig gewesen sein. Aber das ist das, was uns die Bibel sagt. Jesus hat nicht gesündigt. Deshalb ist er unser Vorbild. Folie 6 nochmal. Genau, also wie ich gesagt habe, Gefühle sind mein Lebensbegleiter, Jesus ist mein Lebensleiter. Und das soll die Linie sein für alle Emotionen, die wir noch besprechen werden. Und heute Morgen schauen wir uns jetzt an das Zusammenspiel von Freude und Kummer, Folie 8. Genau, Freude und Kummer. Sehr schön bildhaft hier dargestellt. Man erkennt sofort, wer wer ist. Und die Frage ist, wie können wir Freude und Kummer empfinden in unserem Leben als eine Stärke? Wie können wir mit ihnen gut umgehen, ohne von ihnen negativ kontrolliert zu werden? Und in dem Film Alles steht Kopf 1, da ist es so, dass Freude am Anfang natürlich die Hauptperson ist. Sie ist davon überzeugt, dass es Riley, dass es dem Mädchen am allerbesten geht, wenn sie selber die Kontrolle übernimmt. Und es klappt soweit auch ganz gut, solange es keine größeren Probleme gibt. Doch dann, wenn auf einmal etwas Schwieriges passiert, dann weiß Freude auf einmal nicht mehr, was sie tun soll. Dann ist Freude auf einmal überfordert. In dem Film wird es so dargestellt, dass die Familie umzieht und die Riley in ein neues Umfeld kommt, also weg von ihren Freunden, weg von ihrem Haus, weg von ihren Bekannten. Und natürlich stresst es ein Kind in dem Alter furchtbar. Und Freude, sie versucht dann, das Schlechte einfach beiseite zu schieben oder zu unterdrücken. Und natürlich ist es nicht gut für unsere Psyche, wenn wir negative Gefühle unterdrücken. Und weil Freude versucht, Kummer zu unterdrücken, kommt es zu einem völligen Gefühlschaos. In dem Film ist es so dargestellt, dass Freude und Kummer aus dieser Kommandozentrale hinaus katapultiert werden. Und dass dann Riley nicht mehr fähig ist, Freude oder Trauer zu empfinden und nur noch die anderen Emotionen da sind. Dieser Zustand könnte man, wenn wir es auf uns übertragen, mit sowas wie mit einer Depression vergleichen. In einer Depression, da ist die Fähigkeit, Freude oder Trauer zu empfinden, eingeschränkt. Und in einer schweren Depression kann man gar keine Freude mehr empfinden und man ist auch unfähig zu trauern. Es ist eine wissenschaftlich anerkannte Tatsache, dass unverarbeitete Trauer zu seelischen Schäden und auch zu physischen Krankheiten führen kann. Trauer ist sehr, sehr wichtig und Trauer muss durchlebt werden, damit Wunden geheilt werden, damit sich Dinge sortieren und damit auch Freude überhaupt erst wieder zurückkehren kann. Trauer hilft uns, dass das innere Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Und im Film ist es so, dass Freude das dann schließlich auch erkennt. Und das schauen wir uns mal kurz an, wie das im Film dann aussieht. Genau, das ist sehr, sehr berührend, auf jeden Fall. Also Riley hat dann versucht, wegzulaufen. Ihr habt es wahrscheinlich mitgekriegt oder konntet das von dem Clip erschließen. Und dann ist es gut, dass dann die Trauer das Steuer übernimmt und das dann wieder gerade biegt. Und Kummer darf nicht unterdrückt werden, sondern Kummer muss zugelassen werden. Die Aufgabe von Kummer ist es auch, Bindungen zu stärken, damit man nicht alleine bleibt in seinem Leid, in seiner Kummer, sondern dass andere Menschen da sind, dass man sich von anderen Menschen trösten und helfen lässt. Es braucht andere Menschen, die da sind. Und dieser Aspekt zeigt der Film sehr gut auf und kommt natürlich aber auch an seine Grenzen. Denn es gibt Situationen, manchmal, da ist es nicht ausreichend, Trost von Menschen zu empfangen. Da prallen dann gut gemeinte Worte oder Trostversuche von uns ab. Und deshalb ist es so gut, dass wir darüber hinaus auch von Gott einen übernatürlichen, einen göttlichen Trost empfangen können. In Matthäus 5, Vers 4 heißt es, selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind, es wird auch manchmal übersetzt mit glücklich. Glücklich sind die, die da Leid tragen. Wie kann man glücklich sein, wenn man Leid trägt, wenn man leidet? Und ich glaube, wegen dieser wunderbaren Verheißung, die wir hier haben, wahren Trost gibt es bei unserem Gott. Er kennt unser Herz, er versteht uns in jeder Situation und er weiß auch, was wir benötigen. Und getröstet zu werden, das ist so etwas Wunderbares und so etwas wunderbar Heilsames. Aber das Allerbeste ist, auch im Kummer, wenn wir Jesus haben. Es ist wichtig, dass der Kummer steuert. Wir haben es in dem Film gesehen. Aber wenn nicht nur der Kummer alleine steuert, sondern nicht nur der Kummer alleine die Führung übernimmt, sondern wenn Jesus im Kummer die Kontrolle übernimmt, ist es das Beste. Ich finde es so stark zum Ausdruck gebracht, Folie 9, im Psalm 84, Vers 6 bis 7. Das finde ich sehr starke Verse zum Thema Trauer. Da heißt es glücklich, auch der Vers fängt mit glücklich an, obwohl es um Trauer geht, gell? Da heißt es, glücklich sind die Menschen, die in dir ihre Stärke finden und von Herzen dir nachfolgen. Wenn sie das Tal der Tränen durchqueren, dann wird es ihnen zu einem Ort erfrischender Quelle. Und der Frühregen bedeckt es mit Segen. So bekommen sie immer wieder neue Kraft und sie schauen den wahren Gott in Zion. Wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir ihm die Führung geben, wenn er die Führung übernimmt und die Leitung übernimmt, dann kann sogar ein Tal der Tränen zu einer erfrischenden Kraftquelle werden. Deshalb ist es so wichtig und lasst uns wirklich in unserer Trauer immer wieder zu Gott gehen. Zu ihm können wir kommen, so wie wir sind. Wir dürfen Gott in unserem Gebet, wir dürfen im Gebet Gott alles bringen, unsere Sorgen, unsere Herausforderungen, unsere Schwierigkeiten, unsere Probleme, unsere Nöte, unsere Ängste. Und Gott, er möchte uns neue Kraft schenken für jeden neuen Tag. Ich finde es eine wunderbare Verheißung, dass Gott sagt, wenn du meine Nähe suchst, wenn du mir nachfolgst, wenn du in meine Gegenwart kommst, in deinem Leid, in deiner Trauer, dann kann dein Leid dir zu einer Kraftquelle werden. Und wir haben hier schon ganz viele Zeugnisse gehört, auch von Menschen, dass das stimmt, dass Menschen das so erfahren haben, dass sie in ihrem Leid, in ihrer Trauer Gott erlebt haben, seine Nähe, seine Kraft und dass es wie eine erfrischende Quelle wurde. Und dann, wenn diese Trauer durchlebt worden ist, dann kann auch die Freude wieder zurückkehren. Die Rede ist hier natürlich von natürlicher Freude. Aber es gibt noch eine andere Freude. Und die Bibel nennt sie die Freude am Herrn. Und da möchte ich jetzt noch drauf eingehen im letzten Punkt. Folie 10, da lesen wir eine Begebenheit aus Nehemia 8, die Verse 9 bis 12. Da heißt es, als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, da begannen sie zu weinen. Was war da los? Warum haben sie geweint? Sie haben geweint, weil sie erkannt haben, wie weit sie weg waren von Gottes Gesetz. Die Menschen haben erkannt, wie gottlos sie gelebt haben. Sie sahen ihre Schuld und es beschämte sie. Und Scham wird ja auch nochmal ein Thema, nochmal eine eigene Emotion, die wir uns dann angucken werden. Und ja, es macht einen Unterschied, ob wir mit Gott leben oder ob wir ohne Gott leben. Es macht einen Unterschied, ob wir Gott ehren oder ob wir Gott nicht ehren. Und es macht einen Unterschied, ob wir nach seinen Weisungen und Geboten leben oder ob wir das nicht tun. Und hier erkennt das ganze Volk, hey, wir haben gottlos gelebt, wir waren in die falsche Richtung unterwegs und sie kehren um zu Gott. Ihr stolzes Herz demütigte sich vor Gott, heißt es hier. Und wenn wir ohne Gott gelebt haben, wenn wir das erkennen, haben wir jederzeit die Möglichkeit umzukehren. Und Gott, er wird seine Beziehung mit uns wieder erneuern. Und hier macht Gott was Fantastisches. Er erneuert den kompletten Bund mit seinem Volk. Da ist was Fantastisches passiert. Und das würde ich mir auch heutzutage wünschen für unser Volk. Wir haben für die Wahlen gebetet und für alles, was kommt. Und es ist gut, dass wir dafür beten und dass wir dafür einstehen. Und ich glaube, es braucht auch in unserem Land wirklich wieder den Geist der Buße, dass auch Politiker, dass sie sehen, hey, es hat ohne Gott nicht funktioniert. Dass wir nicht Politiker haben, die sagen, ich schwöre nicht auf die Bibel, die wir hängen die Kreuze ab. Wir versuchen, Gott überall zu verbannen. Sondern, dass wir Politiker haben, die kapitulieren und sagen, ja, Schwäche zugeben ist schwierig heutzutage, gell? Ich muss denken, wenn man so diesen Kniefall von Willy Brandt vor Augen hat, wie er sich entschuldigt hat und gedemütigt hat, das sind Bilder, die in Erinnerung bleiben, oder? Wir brauchen wieder Politiker, die sagen, wir haben es selber nicht in der Hand. und wir orientieren uns an Gott, nicht nur an christlichen Werten, das wäre schon gut, aber nicht nur an christlichen Werten, sondern an einer lebendigen Beziehung mit Gott, dass man wieder die Bibel liest und sich daran orientiert. Und hier, als das Volk umkehrt, da heißt es dann weiter in den nächsten Versen, wir haben es hier noch, Nehemia, der Priester und der Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Gesetz auslegten, ermutigten sie. Seid nicht traurig und weint nicht, denn heute ist ein Festtag, er gehört dem Herrn, eurem Gott. Und nun geht nach Hause, esst und trinkt, bereitet euch ein Festmahl zu und dann feiert. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn ist eure Kraft. Auch die Leviten beruhigten das Volk und sagten, seid nicht traurig, denn dieser Tag, er gehört Gott. Da gingen die Versammelten nach Hause und feierten ein großes Freudenfest. Sie aßen und tranken und teilten mit denen, die selbst nichts besaßen. Also Freude ist auch zum Teilen da. Denn sie hatten verstanden, was man ihnen verkündigt hatte. Ich hoffe, das gilt heute auch für uns, dass wir verstehen, was Gott uns sagen möchte. Jetzt möchte ich kurz Folie 11, kurz auf drei kleine Punkte hier noch eingehen. Ich werde es zeitlich hinkriegen. Juhu! Und zwar, genau. Also der erste Punkt ist, die Freude am Herrn ist mehr als Spaß. Ja? Es ist gut, Spaß zu haben. Wir dürfen als Christen Spaß haben. Wir haben letzte Woche haben wir es gehabt, Giovanni, gell? Wir Christen dürfen Spaß haben. Und was haben wir schon zusammen Spaß gehabt? In den Kleingruppen, im Jugendcafé, was haben wir gelacht? Was haben wir für spaßige Zeiten zusammen gehabt? Auch wenn wir im Lobpreis sind, hey, man darf uns das ansehen, dass uns das Freude bereitet, dass uns das Spaß macht. Und das habe ich auch schon oft hier mal gesagt, Nietzsche hat es gesagt, er würde an einen Erlöser glauben, wenn die Christen erlöster aussehen würden. Und das ist ein guter Punkt. Ja? Wir dürfen freudig sein und erlöst aussehen. Wir haben, hey, wenn jemand einen Grund zur Freude hat, dann sind es doch wir, die daran glauben, Gott hat für meine Schuld bezahlt. Ich habe ewiges Leben durch ihn. Ist doch ein Grund zur Freude. Aber Spaß alleine macht auch nicht glücklich. Es gibt ein altes schwäbisches Zitat, das kennt ihr vielleicht, wo man früher mal gesagt hat, so, der Spaß hat ein Loch. Also das ist so, der Loch, das ein Loch ist im Eimer, so, also das ein Loch ist im Spaß. Ja? Also es ist nichts, was ewig hält. Es ist kein Fundament, was dauerhaft trägt. Der Spaß hat ein Loch. In der Bibel haben wir das Gleichnis vom verlorenen Sohn zum Beispiel, der richtig Spaß hatte, aber gemerkt hat, wo hat es ihn hingebracht? Zu den Schweinen. Da hat nur die Freude die Kontrolle gehabt und sie hat ihn zu den Schweinen geführt. Okay? Also zweitens, ist nicht abhängig von unseren Lebensumständen. Und die Wahrheit ist, manchmal läuft es in unserem Leben wie am Schnürchen und manchmal klappt einfach nichts. Und manchmal ist es irgendwo dazwischen, okay? Aber es gibt diese Extreme. Das ist normal im Leben und auch normal mit uns, in unserem Leben mit Gott. Die Wahrheit ist, manche Gebete erhört Gott und manche erhört er nicht. Gibt es andere Theologien, aber das ist nicht meine Theologie. Und ich habe im Advent darüber gepredigt, über das Thema Freude, über Paulus im Gefängnis. Deswegen mache ich es jetzt hier an der Stelle ganz kurz. Wenn dich die Thematik interessiert mit Freude, unabhängig von den Lebensumständen, dann, und du warst nicht dabei, dann kannst du dir die Predigt online nachhören. Okay, die Freude-Predigt vom Advent. Aber Paulus hat hier gesagt, alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Er sitzt im Gefängnis und schreibt fast nur über Freude. Warum? Weil er wusste, egal was passiert, Jesus ist bei mir. Und wir werden nachher gleich noch ein Lied singen. Da heißt es, ich will dich kennen, Herr, und deine Herrlichkeit. Ich will dich kennen, Herr, diese Sehnsucht. Ich will dich kennen, dich und deine Herrlichkeit. Und dann heißt es weiter, und die Freude, die du teilst, sogar in deinem Leid. Es gibt so viele Stellen in der Bibel, wo Jesus trauert, wo Jesus leidet. Aber auch im Leid gibt es einen Platz für die Freude am Herrn. Und da ist mir eines noch wichtig zu sagen, die Freude am Herrn ist keine Verdrängung. Es gibt Christen, die glauben das. Wenn wir an Gott und Jesus glauben, dann geht es uns immer gut. Und wenn nicht, dann glaubst du falsch oder du betest falsch oder irgendwas stimmt nicht. Und das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht meine Theologie. Das ist unehrlich und meiner Meinung nach auch unauthentisch. Wir haben vorher gesungen, für jeden Schmerz, der mich wach hält, dafür danke ich dir. Wie kann man sowas singen? Es gibt doch gar keine Schmerzen, wenn wir Christen sind, oder? Von der Theologie her. Meine Schwiegermutter sagt immer, wenn sie nachts aufwacht und nicht mehr schlafen kann, steht sie auf und dann geht sie ins Gebet. Und es gibt Zeiten, wo wir Schmerzen haben, aber in diesen Zeiten nehmen wir Gottes Gegenwart ganz besonders wahr. Wir nehmen ganz besonders wahr, wie er tröstet, wie er durchträgt. Und die Beziehung zu Jesus, zu Gott, die bekommt in diesen Momenten Stabilität, Wurzeln und ein Fundament. Und deswegen kann ich auch danken, sogar für diese Momente, für diese Zeiten, weil ich in diesen Momenten erlebe, wie Gott da ist und wie er mich durchträgt. Und ich weiß, dass wer Kinder hat, weiß das. Wenn die Kinder weinen, das ist nicht irgendwie, das hat es lieber, wenn sie lachen, oder? Aber das Trösten ist dann doch was Schönes und stärkt Beziehung, stärkt Bindung. Und ich habe vorher darüber gesprochen, genau über das Thema, ne? Dass wir Trauer nicht verdrängen, sondern dass wir sie durchleben sollen. Und deswegen ist es möglich, dass wir Freude am Herrn haben können, auch trotz Krankheit und Schwierigkeiten. So, letzter Punkt. Die Freude am Herrn ist die Freude am Herrn. Was soll das denn jetzt bedeuten? Es bedeutet, die Freude am Herrn ist nicht die Freude an Gemeinde, an Kirche, an unserem Programm. Ist auch gut, wenn uns das freut, hoffentlich. Auch nicht mal unbedingt an dem, was Gott in unserem Leben alles wirkt, sondern die Freude am Herrn ist die Freude an ihm selbst. Es geht um ihn. So, Norbert, das habe ich für dich und für alle anderen, die das, aber ich weiß, du magst das immer, ein englisches Zitat, Folie 12, da heißt es hier, Happiness depends on happenings, but joy depends on the Lord. Also das kannst du jetzt auf Deutsch übersetzen, aber in Englisch funktioniert es halt besser. Happenings, gell? Also übersetzt heißt es sinngemäß, Glück hängt von Ereignissen ab, von Events, von Veranstaltungen, von Ereignissen eben. Aber die Freude ist abhängig von Gott. Also Glück hängt von Ereignissen ab, aber Freude ist abhängig von Gott. Wir haben das vorher gesungen, das Lied, wenn der König kommt. Wenn ich weiß, hey, wenn der König kommt, was für eine Freude wird sein. Und zu wissen, egal was ich hier jetzt gerade erlebe, wenn der König kommt, ich habe eine andere Perspektive, eine Perspektive auf die Ewigkeit. Und wie klein wirken meine Situationen, wenn ich die Ewigkeitsperspektive habe und weiß, der König kommt. Und auch ich hätte lieber eine volle als eine leere Kirche. Auch ich möchte natürlich, dass wir wachsen. Ja, meine Vision ist zu wachsen. Ich hoffe, ihr tragt die Vision mit. Und dass unsere Kleingruppen voll werden und so weiter. Aber das ist nicht das Wichtigste, nicht das Entscheidendste. Sondern das Entscheidendste und das Wichtigste ist, dass Menschen sich selbst an Gott erfreuen. Dass sie eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Gucken wir uns kurz noch Folie 13 an. Lukas 10. Ich mache es kurz, da heißt es, als die 72 Jünger zurückkehrten, berichteten sie ihm voller Freude, Herr, sogar die Dämonen gehorchten uns, wenn wir sie in deinem Namen austreiben. Und ja, Jesus freut sich mit, aber dann sagt er, ja, aber freut euch nicht darüber, dass böse Geister euch gehorchen, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Darum geht es. Die Freude am Herrn ist nicht nice to have, sondern sie ist lebenswichtig, überlebensnotwendig. Und sie beginnt dann in dem Moment, wenn wir Jesus finden, wenn du ihm dein Leben gibst, wenn du ihm die Kontrolle über dein Leben gibst. Folie 14, Psalm 16. Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Die Freude deiner Gegenwart. Johannes 17, 3. Genau darin besteht das Leben, das aus der Ewigkeit stammt. Dich zu kennen, den einzig wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast. Jesus Christus. Da steht's drin. Und die Freude am Herrn, sie ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung. Ich will dich kennen, Herr. Dich und deine Herrlichkeit. Jesus, übernimm du die Kontrolle. Lobpreisteam, ihr dürft schon mal kommen. Wir haben über Glaubenssätze gesprochen, die unsere Gedanken und so weiter beeinflussen. Und ein Glaubenssatz, den ich dir mitgeben möchte, ein so ein Glaubenssatz ist dieser: Ich habe Freude am Herrn. Ich habe Freude am Herrn. Es ist so stark, wenn man das als Glaubenssatz haben kann. Und traurig sind wir oftmals, weil Dinge in unserem Leben nicht so sind, wie wir sie gerne hätten. Oder weil sie noch nicht so sind, wie wir sie gerne hätten. Und wichtig ist dann, die richtige Einstellung zu haben, den richtigen Glaubenssatz zu haben. Und ich schließe mit Folie 15, mit den letzten paar Versen noch. Ich weiß, es waren viele Bibelverse, aber der ist mir noch wichtig, ist der letzte. Und da steht, ich finde es total stark, was da steht. Da heißt es, in Habakuk 3, 17 bis 18. Doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl, heißt es jetzt hier, obwohl, also trotzdem, trotz dass das nicht alles so ist, wie ich es gerne hätte, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst. Ja, selbst wenn die Schafhirten und Viehställe leer stehen, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen. Und ich will jubeln, denn Gott ist mein Heil. Er ist mein Retter. Ja, er selbst ist der Grund meiner Freude. Er selbst ist der Grund meiner Freude. Und wir werden es jetzt gleich so machen, wir werden uns gleich von den Livestream-Zuschauern verabschieden. Ich möchte einfach noch ein Gebet sprechen und das können die Livestream-Zuschauer daheim mitsprechen, wenn sie das möchten. Und vielleicht stehen wir auf dazu. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen. Ihr dürft ruhig schon ein bisschen. Ist okay, es war gut. Genau. Und ich möchte euch heute Morgen ermutigen, wenn du noch nie die Entscheidung getroffen hast, für Jesus diese Entscheidung heute Morgen festzumachen und zu sagen, ich will nur meinen Gefühlen ausgeliefert sein, sondern ich möchte, dass Jesus die Kontrolle über mein Leben übernimmt, dass er mir hilft, mit meinen Gefühlen einfach umzugehen. Wenn du noch nie diese Entscheidung gesprochen hast, dann möchte ich dich ermutigen, dass du heute Morgen das festmachst. Und ich spreche ein Gebet und wenn du das möchtest, dann darfst du in deinem Herzen das Gebet mitsprechen und einfach dazu dein Ja geben. Jesus, ich danke dir, dass du mich kennst und dass du mich liebst. Jesus, und vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Jesus, ich danke dir für dein Opfer am Kreuz. Ich danke dir für die Vergebung meiner Schuld, für alles, was ich falsch gemacht habe. Und ab heute möchte ich dir nachfolgen. Und du sollst der Herr über mein Leben und über meine Gefühle und meine Emotionen sein. Amen.